Dankeschön. Bald kommt der Tag, wenn Jesus wiederkommt. Keiner weiß die Zeit, keiner weiß die Stunde, aber er kommt in einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Halleluja. Mein Thema heute ist prophetische Predigt. Predigt, die in die Zukunft weist. Der Herr kommt bald, mach dich bereit. Ja, Volk Gottes braucht frischen Wind. Wir haben schon so oft gehört und so oft wissen wir, der Tag des Herrn wird bald kommen. Es kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ja, heute sind viele Christen überfordert, Konflikte nebenzu, alles ja so schleichend, so langsam, man merkt es nicht, so wie der Frosch auf die Schlange, man starrt es in die Zeit, in die Zukunft. Wir möchten heute weitermachen an dem, wo wir hier gestern aufgehört haben, beten im Geist. Ja, Gott wird im Geist und in der Wahrheit angebetet, im Geist und in der Wahrheit gelebt. Ja, Gott hört Gebete. Das ist, was wir wissen. Ja, er ist der lebendige Gott, der verherrlicht werden möchte, dem man die Ehre geben sollte. Gott hat Recht. Ja, Gott hat Recht. Und wir richten unser Blick auf den Herrn. Bald kommt der Tag. Ja, und ich möchte bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Meine Gebete müssen mit Jesus übereinstimmen. Jesus war total im Einklang mit dem Vater im Himmel. Er tat den Willen Gottes. Ja, und wir sollten bei der Arbeit erfunden werden. Wenn Jesus wiederkommt, dann sollten wir bereit sein. Ja, das Sein ist so wichtig, nicht die Lokalität, wo wir sind. Ja, im Tempel, in Gerizim oder irgendwo in der Wüste, ja. Oder auf dem heiligen Boden, wie der Moses, wo der Busch brennt. Ja, Gott hört Gebete. Das ist der Wille Gottes, dass wir allezeit bereit sind. Ja, im Einklang mit dem Himmel, mit der richtigen Einstellung zu Gott. Ja, ist es so wichtig, dass wir nicht plappern wie die Heiden. Wir denken, wenn wir plappern und das Beten in Zungen ist nicht plappern, sondern es ist mit Gott reden, mit Gott kommunizieren, mit Gott Gemeinschaft haben. Ja, und einfach die Anerkennung Gottes in seinem Leben besitzen, im Geist und in der Wahrheit sein, ja, Originales sein, keine Kopien von niemand und von nichts, ja. Ihr Originales sein, einfach improvisieren mit seinem Leben, ja, Gott loben und preisen, in Übereinstimmung mit Gott, ja, und das ist Musik in Gottes Ohren, das ist, was der liebe Gott haben möchte. Jetzt, der Papst, ja, will nicht, dass die Priester KI-Predigten übernehmen, sie sollen echt sein, hat er gesagt, ja, sie sollen die Predigt live predigen und sie sollen, ja, mit ihrem Leben unterstreichen. Und das möchte ich auch. Ja, Gott will Originale haben. Gott will das Echte haben. Ja, nur das Echte überwindet die Welt. Nicht nur KI, das, was so aus der Technik rausgezogen wird. Ja, wir sind nicht technisch. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Ja, KI bringt dich weg von Gott. Das ist künstlich und oberflächlich. Du kannst heute einen Bibeltext nehmen und zu allem meine fertige Predigt schon rausdrucken lassen. Das ist heute möglich, aber Gott will das Echte schenken, das Echte, das uns in die Zukunft bringt, ans Ziel bringt und weiterweist. Heute wird viel gepredigt, viel Gottesdienst gefeiert, viel Opfer gebracht, viel Gott gedankt und gebetet und Gott, an Gott geglaubt. Doch Gott möchte, ja, dass wir in seiner Gegenwart sind, prophetisch leben, das ist mein Thema. Ja, pass auf, was du hörst, und das ist so wichtig, du hörst vielleicht nur eine künstliche KI-Predigt, ja. Ja, Gott will nicht, dass wir an die frommen Tankstellen gehen, ja, Gott möchte kein Punschwasser uns geben, nein, Gott möchte, dass wir vom Söller aus dem Heiligtum die Predigt hören, ja, und nichts von den hohen Priestern und den Sadduzäern und Pharisäern, ja, prophetische Predigt ist mein Thema, eine geistgewirkte Predigt, die bringt Heilung, die bringt positive Kräfte, ja, und das, was gesalbt ist, das Herz soll gesalbt werden. Ja, einfach, ja, das bringt weiter, nicht KI, künstliche Intelligenz, ja. Gott will uns Impulse geben und wenn ich hier predige, ich möchte das weitergeben, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Ja, ich will aufbauen, ich will ermuntern, ich will den Segen Gottes weitergeben, den Gott mir gegeben hat. Echte Kirche ist da, wo Menschen Jesus nachfolgen, ihm treu sind, ja, und das kann sein im Urwald, das kann sein in der Großstadt, das kann sein in einer Kathedrale oder in einem Keller. Es ist doch egal. Gott ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen, ja, meine Seele und mein Geist, ja, oder meine Seele, Geist und Leib. Ja, die Gegenwart Gottes ist wichtig und die sollte erlebt werden und nicht künstliche Intelligenz. Gott ist dort, wo es nicht um die Zahlen geht, wo es nicht ums Geld geht, wo man nicht groß organisieren muss, ja, wo nicht gezählt wird, ja, wo Einzelne noch ernst genommen werden. Ja, jeder Einzelne ist von Gott ein Individuum. Ja, ich stehe vor dem allmächtigen Gott. Ja, Gottes Segen ist dort, wo die Brüder und Schwestern in Eintracht miteinander leben, wo es um die Heiligung geht. Viele Menschen begreifen das nicht. Wenn ich lese 1. Korinther Kapitel 11, da heißt es, warum sind so viele schwach, so viele krank und manche sind schon gestorben. Ja, warum? Weil sie unwürdig zum Abendmahl gehen. Die denken, das ist eine fromme Schluckimpfung. Nein, das Abendmahl ist mehr als nur eine fromme Schluckimpfung. Hier, wir werden beteiligen uns an Jesu Leiden, Jesu Auferstehen und vieles andere mehr. Das ist mein Leib. Und Paulus schreibt hier, weil sie den Leib Jesu nicht erkennen, künstliche Intelligenz. Ja? Diese prophetische Predigt ist so wichtig, dass wir wissen, die kommt vom Thron Gottes und führt zum Thron Gottes. Wir brauchen Erneuerung, neue Belebung, neue Dynamik. Und das ist, was Gott jedem Einzelnen individuell schenken möchte. Wir brauchen wieder neuen Wind des Heiligen Geistes. Ein Brausen vom Himmel geschah am Pfingsten. Und sie wurden alle voll vom Heiligen Geist, einschließlich Mutter Maria. Das Volk Gottes steht ja, vor einem stehenden Gewässer. Das Wasser ist bitter, das schmeckt mir nicht. Ja. Warum? Weil das Menschliche ist, künstlich, technisch, was auch immer ist. Menschen suchen Erneuerung durch den Heiligen Geist. Die suchen nicht was Technisches. Ja, die suchen das Echte, das Lebensnahe. Gott will mit uns neue Wege gehen. Weg von den Traditionen, von den starren Institutionen. Ja, dass wir uns wieder rückbesinnen auf die Botschaft Jesu. Unter diesem Zeichen des Kreuzes siegen wir. Ja. Und es ist wichtig, dass wir neue Wertorientierung haben, mehr Gerechtigkeit und Ehrlichkeit, ja, echte Gemeinschaft mit Gott, nicht nur künstlich. Ja. Wir haben heute so viel Künstliches, wo ist das Echte? Wo ist das Echte? Wir sind im Umbruch als Pilger, wir sind Suchende, ja, wandernde Flüchtlinge, wir suchen das Echte. Ja, wo ist das Echte? Wer kann erzählen, das habe ich mit Gott erlebt, ich war dabei, ich habe gekämpft, ja. Nicht das stehende Gewässer, das wird bitter mit der Zeit. Traditionelle Kirchen befriedigen uns nicht mehr. Wir haben Hunger nach Gott. Ja, jeder Einzelne, ich beobachte immer wieder, der Hunger nach Gott ist da. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, und da war nur ein Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Und das hat 5000 Männern Speise gegeben. Ja, und wir können durch den Heiligen Geist Menschen speisen. Ja, und ihnen den Hunger wegnehmen. Wenn ich heute alles genau angucke, alle Religionen sind im Umbruch. Ja? Ob es Buddhismus, ob es Konfuzius ist oder Moslem oder der Islam ist, alles ist im Umbruch. Auch das Christentum ist im Umbruch. Wir brauchen wieder das Echte. Das Echte, ja. Und ja, das Echte, wo die Leute Gott erleben, Antwort bekommen auf ihre Fragen. Wir brauchen prophetische Prediger, die predigen, wie der Geist gibt, auszusprechen. Ja, die nicht nur Prophezeiung geben. Früher, die Alten haben das und das gesagt. Nein, die sollen die Worte der Weisheit hören. Und Wissen ist nicht nur, dass ich was höre, was verstehe, sondern dass ich auch tue. Ja, und Gott will uns zu Tatmenschen machen. Wir brauchen Prediger, die Durchblick haben, die Orientierung geben können, die sagen können, wo es lang geht. Die selbst den Weg gegangen ist. Ich als Prediger muss entweder sagen, dass ich noch dorthin komme, oder ich war schon dort und ich kann erzählen, Gott hat mich da durchgebracht. Wir brauchen Menschen mit prophetischer Einsicht. Ja, nicht erst, wenn wir tot sind. Nein, solange wir noch leben. Der reiche Mann ist in der Ewigkeit beim Vater Abraham und er sagt, Vater Abraham, schick jemand runter zu meinen Brüdern. Ich habe noch 5 Brüder. Ja, und die sollen gewarnt werden, dass sie nicht hinkommen, da wo ich bin. Dann sagt der Vater Abraham, sie haben Moses und die Propheten, lass dieselben hören, von wegen da, dass noch ein Toter aufersteht. Ja, sie werden nicht glauben, auch wenn es ein Toter auferstehen würde. Deshalb ist es so wichtig, höre die inspirierte Predigt. Ja, die Erde ist unser Exerzierplatz. Hier lernen wir für die Ewigkeit. Wir lernen nicht für den Himmel, sondern wir lernen für uns selbst. Ja, für uns selbst. Hier lernst du das andere Leben. Hier reifst du für den Himmel. Hier lernst du dein Leben, bis nach dem Tod weitergeht. Ja, wir lernen hier ja, bald vor Jesus zu stehen, bereit sein, was da kommt. Bald werden wir, ja, vor Jesus stehen, der Tag X wird kommen. Und deshalb heißt es in der Bibel, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Ja, ich möchte mich beeilen. Menschen gehen so schnell in die Ewigkeit. Ja, ein 28-Jähriger kann sterben und eine 82-jährige Frau muss sterben. Ja, und wir sind in der Ewigkeit. Ich habe meinem Enkel gestern gratuliert und dann sagte er, Opa, ich bin schon 34 Jahre alt. Und so schnell vergeht die Zeit, man ist plötzlich 34 Jahre alt. Ja, und wie schnell waren wir noch jung? Ich denke, wie oft, ja, da war ich mal 20, ja, und jetzt bin ich schon 78, ja. Wir leben in einer sterbenden Welt, wir sind noch nicht vollendet, ja, wir gehen auf die Vollendung zu. Mein Herz blutet, wenn ich daran denke, so viele sterbende Menschen sind halb erlöst, ja, sind nicht fertig, sind innerlich verletzt, sind innerlich nicht geheilt, ja, die sind vielleicht noch irgendwo gebunden, ja, viele werden ja von der Ewigkeit überrascht, ja, ich bin 34, Opa, ja, was, ja, man merkt an seine Enkel und Urenkel, dass man immer älter wird, immer älter, ja, da ist noch so viel zu tun in unserem Leben, kann man sich gar nicht ausdenken. Unser Charakter, unsere Persönlichkeit, ja, die Heiligung ist so wichtig, die Versöhnung mit unseren Nachbarn. In meiner Bibel heißt es, wenn du betest und du merkst, da stimmt was nicht, geh hin zu deinem Nachbarn und versöhne dich, ehe du dann vor dem Gericht stehst. Wir sind noch nicht am Ziel. Solange ich im Fleische bin, bin ich noch unterwegs. Ja, und dann stehe ich vor dem ewigen Gericht. Und viele Christen denken, ja, Jesus hat mich erlöst, ich werde das ewige Gericht nicht erleben und nicht sehen. Doch, wir werden alle vor Gott stehen. An Jesus kommt keiner vorbei. Entweder ist er unser Richter oder unser Retter. Ja, viele denken an die Ewigkeit nicht mehr. Sie leben in den Tag hinein. Ja. Und in Offenbarung 20, Vers 10, da lese ich, und der Teufel, der sie verführte, ward in den Feuersee geworfen, und das Tier und der falsche Prophet mit ihm zusammen werden gepeinigt Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich möchte nicht dabei sein bei diesem Teufel, in der Hölle. Ja, ich bin erlöst und ich werde erlöst und deshalb, ich muss alles tun für meine Erlösung. Und das ist diese prophetische Predigt. In aller Liebe, eigentlich könntest du, Bruder, Schwester, viel weiter sein. Du könntest schon stehen und als ein Apostel, ein Evangelist oder ein Diakon sein. Ja, aber du hast so viel verpasst, versäumt in deinem Leben. Ja, du hängst immer noch am Tropf. Pastor, bet mit mir, ich habe Probleme. Nein, du solltest für andere beten. Du sollst andere heilen. Du sollst andere befreien. Das ist unser Auftrag. Und du hängst noch selbst am Tropf. Wir sollen schon längst Überwinder sein. Ein kraftvolles Leben leben. Ohne Ängste, Sünde, Stress und Zweifel. Ohne Frust. Ja, wir sollen anderen Wegweiser sein zum ewigen Leben. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4, da heißt es, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, fang an, ein Überwinderleben zu führen. Jesus hat den Satan überwunden, als er 40 Tage in der Wüste fastete. Und er hat es mit der Schrift getan. Es steht geschrieben. Und er hat seine Knie nicht gebeugt. Er hat zu dem, was der Teufel ihm sagte, nicht getan. Ja. Lass dich von deinen Rückschlägen, von deinen Schwierigkeiten nicht bestimmen. Lebe das Leben, das Gott uns bestimmt hat zu leben. Und wir sind alle bestimmt, siegreich zu sein. Ja, trotz den Schwächen, trotz den Mangel in unserem Leben. Wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Und deshalb, Bruder, Schwester, fang an, für deine Ewigkeit zu leben. Ja, nimm Gottes Gnade in Anspruch, was es auch immer sein mag. Ja, schau nicht auf das Sichtbare. Das Sichtbare wird so schnell vergehen. Ich bin jetzt schon 34, ja. Ich bin schon 78, ja. Und schau, wie das alles so schnell vergeht. Und wir gehen auf die Ewigkeit zu. Und was wird es sein, was wir zusammengerauft, zusammengeramscht und zusammen, ja, geholt haben? Was wird es sein? Wem wird das alles gehören? Nicht auf das, was ist, sondern was noch nicht ist, leben wir. In Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, du musst dich nicht fürchten, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Leb in diesem Sieg, in diesem Glauben. Eine Botschaft, an der ich nicht vorbeikomme, ist, an Jesus kommt niemand vorbei. Ja, wir müssen alle uns ihm stellen, in diesem Leben oder im anderen Leben. Ja, in Offenbarung 1, Vers 7 heißt es, und es werden ihn sehen, alle Augen, auch die, die ihn durchstochen haben, ja, auch die seinetwegen, ja, gelitten haben. Ja, sie werden alle an ihre Brust schlagen und alle Stämme, alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen, alle miteinander, sie werden vor Gott stehen. Was hast du getan in diesem Leben? Ja, und es gilt, ja, wir werden ihn alle sehen und wir werden alle vor ihm stehen. Und was wird die Antwort sein? Meine Bibel sagt einmal, auf 1000 Fragen, wir werden keine Antwort wissen. Darum schicke dich, deinem Gott zu begegnen. Jeden Tag sitze ich da und frage, lieber Gott, was muss ich noch tun, um gerettet zu werden? Ich bin gerettet. Ich weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes und niemand und nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. Aber bin ich schon vollkommen? Bin ich schon vollendet? Ja, wir müssen sterben. Und ja, und wir müssen sterben, bevor wir sterben. Der Mystiker Jakob Böhme hat einmal einen Spruch losgelassen, das wird beziehungsweise ihm zugeschrieben, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also wir müssen alle sterben, ja, unser Ego ablegen, unser Ich durchkreuzen, ja, unser Ich ablegen, ich muss abnehmen und er muss zunehmen, ja. Ich muss mich lösen, seelisch, von dem ganzen Materialismus, das brauche ich nicht mehr und dies brauche ich nicht mehr, dies ist nicht mehr wichtig, ja. Ja, und nichts und darf mir anhaften, ja. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der stirbt unreif, ja. Der Gläubige nimmt sich was vor und er sollte bereit sein, alles loszulassen. So wie ich einmal erlebt habe, verstehst, mein Vater schlägt einen Nagel über dem Kopf an einem Baum und ein Jahr später bin ich wieder an diesem Baum und sage, Papa, ich schrumpfe, ja. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen in meinem Leben mehr und mehr. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Beim jüngsten Gericht, ja, wird jeder vor Gott nackt stehen. Ja, da kannst du deine Unterhosen gar nicht mitnehmen. Ja, der Michelangelo hat einen Altar in der Kapelle im Vatikan gemalt und da waren alle nackt und die Bischöfe, ganz besonders die Bischöfe, die denken, ich, ja, ich bin perfekt. Nein, wir sind alle nackt vor Gott. Wir haben nichts vorzuweisen. Wenn wir was sind, dann sind wir allein durch Gnaden. Ja, ja, jeder muss für sich selber sprechen. Bei Gott zählen nicht die Äußerlichkeiten. Ich bin ein Bischof, ich bin ein Kardinal, ich bin das und das. Nein, Michelangelo malte in der Sixtinischen Kapelle, die sind alle nackt vor Gott. Ja, das ist eine Botschaft. Ja, eigentlich, ja, die Päpste wollten es löschen, aber sie haben hin und her vereinigt. Nein, der Mann hat recht. Wir sind alle nackt vor Gott. Wir haben nichts zu bringen. Alles Herr bist du. Und bei Gott zählt nur das Innerste. Das Innere, was du da geworden bist, der innere Mensch. Ja, das zählt bei Gott. Ja, die Seele zählt bei Gott. Was hast du alles in deinem Innenleben erreicht, geschaffen? Was ist aus dir geworden? Ich werde ja morgen über die Schatzkammer Gottes sprechen. Ja, die innere Stimme. Was hast du getan? Hast du das getan, was ich tun solltest? Bist du dem inneren Licht nachgegangen? Deinen Träumen, deinen Visionen, diesem Aha-Erlebnis? Ja, das Innere ist ausschlaggebend. Ansonsten sind wir nackt. Ansonsten sind wir nackt. Ja, wir haben nichts zu bringen. Alles Herr bist du. Das innere Leben, das ist die wahre Lebensqualität. Das geistliche Leben, das wirklich vor Gott zählt. Ja, wir können hier so perfekt sein. Kleider machen Leute. Nein, vergiss das alles. Erst dein Innenleben macht dich zu einem wahren Menschen. In Römer Kapitel 2, Vers 29 schreibt Paulus, wer gehört zum Volk Gottes? Ja, nicht der, der äußerlich Jude ist, beschnitten ist und das und so weiter. Nein, nur der, der nicht an seinem Körper beschnitten ist, sondern im Geist, an der Seele beschnitten ist. Ja, die nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist lebt. Das ist ein echter Jude. Alles andere sind Waschlappen, ja, Versager. Ja, die bilden sich ein, ich bin ein Jude, ich bin ein Israelit. Zu mir kommt einer vor Jahren hier und sagt, ich bin ein Kohen, also ein echter Jude, ein echter Israelit. Und dann habe ich gesagt, gut, hier in der Schweiz gibt es so eine Prüfstelle, da kannst du dich testen. Nimm dein Blut ab und schick dein Blut dorthin. Und weißt du, was sie dort festgestellt haben? Er stammt von den Wikinger ab. Ja, er stammt von Wikinger ab. Der wollte mit mir gar nicht mehr reden. Ja, der dachte, er ist echt. Vergiss, ein Jude ist der, der in seinem Herzen beschnitten ist. ja, gereinigtes, ja, und der von Gott anerkannt wird. Der Jude hat das Gesetz schriftlich, aber hält er das auch? Ist er das auch? Ja, nicht das Sichtbare zählt bei Gott, sondern das Unsichtbare. Nicht der Buchstabe, sondern der Geist. Ja, und es ist so wichtig, Gott sieht das Herz an. Bei jedem Einzelnen, er sieht auch mein Herz, er sieht dein Herz. Ja, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Da kannst noch so ein Bischof sein. Verstehst du, bist nackt in der Sextinischen Kapelle. Bist nackt vor Gott. Ja, bild dir nichts ein, armer Tropf. Ja, Gott schaut nicht die Äußerlichkeiten. Gott schaut nicht diese kirchlichen Talare. Gott sieht nicht auf die Talare. Ja, er sieht dein Inneres. Ja, ob du gereift bist. Und wir reifen durch, ja, durch den Druck, durch Spannungen, durch Probleme. Gott sucht Diamanten. Und weißt du, wie Diamanten entstehen? Diamanten sind am Anfang nichts anderes wie Torf. Ja, das sind Diamanten im Ursprung. Aber durch den Druck, durch die Atmosphäre, durch den Druck, werden sie zu Diamanten. Ja, man kann einen weisen Vater haben und der Sohn kann dumm sein. Haben wir sehr viel in der Geschichte. Man muss innerlich gut sein. Der innere Wert ist, was bei Gott zählt. Nicht der Inhalt, nicht darauf kommt es an, sondern was in dem Gefäß drin ist. Ja, nicht nur, was die Etiketten sagen. Ja, ja. Die Verpackung macht es noch nicht heilig und rein. Ja, wichtig ist, was ist drin. Im öffentlichen Leben können wir erfolgreich sein, aber zu Hause, ja, im Privaten, da sind wir Mäuse. Ja, und so viele Christen sind zu Hause Mäuse. Ja, draußen, da sind sie stark und mächtig, stehen ihr Mann als Manager oder wie auch immer, aber zu Hause, ja, sind sie Mäuse statt Löwen. Ja, viele leben mit einer Maske, führen ein Doppelleben. Sie tun, was andere ihnen sagen. Ja, sie überspielen das alles. Sei echt, sei das, was du wirklich bist. Ja. Jesus spricht sehr viel von den Heuchlern. Prophetische Predigt ist meine Botschaft, ja. Er redet von den Heuchlern. Wenn die Erweckung kommt, dann kommt alles raus, wird alles an den Tag kommen, ja. Da siehst du, was wirklich drin gewesen ist. Du warst ein Schürzenjäger oder, ja, ein Pantoffelheld oder vieles andere mehr. Wir haben in der Bibel Brief an die Gemeinde und ich möchte ganz kurz nur einen Brief betrachten, den Brief an der Gemeinde Sardes, Offenbarung Kapitel 3, Vers 1. Ja, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst. Ja, du hast den Namen, ich bin Christ, ich bin Moslem, ich bin Buddhist, ich bin Hindu. Egal, was du bist, Gott fragt nicht danach. Gott fragt, wie ist dein Herz? Ja, hast du dein Herz auf dem rechten Fleck? Du hast den Namen, dass du lebst. Ja, was für Namen trägst du? Ja, bist du auch nur eine künstliche Kopie, wie alle anderen auch? Verstehst du? Nur jemand, den du kopierst, jemand, dem du nachmachst, ja. Spielen wir nur Feuer oder brennen wir wirklich im Geist? Verstehst du? Ja, brennen wir wirklich im Geist? Oder glänzen wir? Es gibt so viel Doublé, Gold, verstehst du? Wir spielen Gold, aber unsere Werke sind nur, ja, getüncht. Und die Bibel spricht oft über die getünschten Gräber, innerlich aber voller Totengebeine. Schau dein Leben mal richtig an. Was bist du wirklich? Prophetische Predigt, viele wollen die gar nicht hören. Denn da kommt die Wahrheit raus, verstehst du, was in deinem Leben ist? Gott ist kritisch mit seinen Kindern, mit seinem Volk. Ja, er sieht hinter der Fassade, ja, er sieht hinter der Maske, hinter der frommen Tarnung. Ich bin ein Christ, lieben Heilandsmann oder lieben Heilandsfrau. Nein, wichtig ist, was bist du wirklich in der Wirklichkeit, ja? Er sieht die Heuchelei in seiner Gemeinde, ja? Da betest du in Vollmacht und denkst, der liebe Gott würde sprechen. Oder da wimmerst du und jaulst und so weiter, wie ein altes Weib. Ja, ist egal. Gott hört, ob du echt bist oder nicht. Schon die Stimme verrate dich. Ja, deine Stimme. Er hört dein inneres Herz. Ja, ob es nach Hilfe schreit, ob du Depression hast oder, ja, ob du krank bist, was auch immer ist. Ja, die Hunde riechen aus dem Mund. Ja, ob du einen epileptischen Anfall hast oder nicht. Ich habe vor Jahren in der Gemeindezentrum ein Mädchen gehabt, die durfte ihren Hund mitbringen. Ja, und der Hund hat schon einen halben Tag vorher gerochen, ob sie epileptischen Anfall bekommt oder nicht. Ob sie ihre Medikamente nehmen soll oder nicht. Ja, Gott sieht das, verstehst du, wenn schon der Hund riecht, wie viel mehr der allmächtige Gott, der uns geschaffen hat. Und ja, er sieht, ob du verachtet bist oder ja, was in deinem Herzen ist, ob du noch stolz bist, ja. Eine Gemeinde in Sardis sagte, du bist tot. Stell dir mal vor, einer lebendigen Gemeinde sagte, du bist tot. Und deshalb sagte Offenbarung 3, Vers 3, Bruder, Schwester, tu Buße, denn ich werde kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde. Und wir haben das Lied hier gehört, ja, bald kommt der Herr und der Herr kann in jedem Augenblick kommen. Wir wissen nicht, wann es ist, ja. Ich komme wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Auch das gibt noch, ja, Gedanken. Und ich möchte an diesem Gedanken weitermachen. Prophetische Predigt, ja. Und du hast einige in deinem Leben, ja, die haben ihre Kleider nicht besudelt. Und da werden sie einhergehen mit weißen Kleidern, denn sie sind wert. Aber es sind noch so viele, die sind aus der Satans Schule, ja. Die sind vom Teufel geschult worden, ja. Spiele den Heuchler, den Echten, ja. Viele leben mit einem Fuß im Dreck, ja. Es sieht aus, du bist in der Gemeinde, ja. Gottseligkeit, Halleluja, Lob und Dank und Preis, verstehst? Aber du bist nicht echt. Und deshalb ist die Frage, bist du echt? Bist du echt? Ja. Gott sieht dein inneres Kleid. Ja, er sieht, wie du wirklich aussiehst, ohne Kleid, ohne Unterhose. Verstehst? Gott sieht, wie du wirklich aussiehst, so wie der Michelangelo gemalt hat in der Sixtinischen Kapelle. Alle Bischöfe, die mir einfielen, die waren alle nackt vor Gott. Ja, die waren nackt vor Gott. Gott sieht, wie du wirklich bist, ja, wie du zu Hause bist, verstehst du, ziehst deine Schuhe aus, schmeißt in der Ecke, ja, und dann benimmst du dich so. Und dann sagt Jesus, ich kenne dich, ja, ich kenne dich nicht, was du da vormachst, ja, so kenne ich dich gar nicht. Ja, Gott wird uns untersuchen in der Ewigkeit und deshalb ist es so wichtig, dass wir eines Tages vor Jesus stehen und wir werden untersucht, ist das wirklich, was du da vorspielst oder, ja, hältst du deine Kleider rein und sauber? Viele sind Heuchler, die machen was vor und die meisten glauben das. Guck mal, so ein Bruder, so ein, ja, eine Schwester. Ich habe in Heilbronn jemanden gehabt, der war kastriert, hat aber getan, wie groß und wie stark er ist. Im Hitlerreich wurde mal kastriert, verstehst du? Ja, er wusste, wie es geht, aber er konnte selber es nicht tun. Ja, viele Menschen sind Heuchler. Heuchler sind fromme Schauspieler. Ja, haben kein Innenleben, sie müssen alles künstlich erzeugen, ja, tun es so, als ob, ja, als ob sie siegreich wären, als ob sie mit Gott verbunden sind. Als ich die Gemeinde in Heilbronn übernommen habe, hat dieser Bruder gebetet, ich habe gesagt, Bruder, du bist in eine falsche Gemeinde, also ich, ja, hier sind so tiefe Brüder und Schwestern, bis ich erfahren habe, dass er kastriert ist, ja, ja, betet in tiefer Stimme, als wenn der liebe Gott vom Himmel beten würde und im seinem Auftrag reden würde. Wer kein Innenleben hat, ja, der muss was vorspielen. Bei Gott zählt nicht das Äußere, sondern bei Gott zählt das Innere. Was bist du wirklich? Ja, was bist du wirklich? Die Juden gaben sich als Fromme aus hier. Ja, sie kommen aus der Synagoge. Ja, und sie versuchen, Gott zu dienen, Gott zu gefallen. Aber gefallen wir wirklich Gott? Das ist wichtig. Sie wollen von den Menschen gesehen werden, von Menschen Ehre nehmen. Ja, so wie der König Saul. Samuel, ehre mich vor dem Volk. Ja, wer bei den Menschen noch Ehre sucht, soll über sein Leben nachdenken. Und was macht der Saul? Er geht zu deiner Wahrsagerin in Endor und da geht er hin und die fällt in Ohnmacht. Eigentlich hat Saul die ganzen Wahrsager vernichtet, aber die fällt in Ohnmacht und sagt, Saul, warum bist du zu mir gekommen? Ja, ich bin eine Wahrsagerin. Wenn wir mit Gott sind, ist wichtig, dass wir echt sind. Ja, der Teufel kennt die Pappenheimer. Der Teufel kennt die ganzen Heuchler. Ja, die Frau in Endor fällt fast in Ohnmacht, Saul, und du kommst zu mir. Du hast die ganzen Wahrsager verbannt und verfolgt und was weiß ich alles, ja. Und ja, die Söhne von Skephas, du kennst ja diese Geschichte in der Apostelgeschichte, ja. Die wollten da einen Dämon austreiben. 7 Söhne von dem hohen Priester Skephas, im Namen Jesu fahr aus und so weiter. Und weißt du, was der Teufel gemacht hat? Die haben denen die Hosen runtergezogen, sie zerkratzt, am Leibe zugerichtet, verstehst du? Und sie mussten abziehen mit Schande, ja, weil sie sich was eingebildet haben. Du kannst vor Gott nichts vormachen. Gott kennt dich, Gott kennt mich, Gott kennt uns. Ja, wir sollten echt sein vor dem allmächtigen Gott. Wenn du mit Gott bist, brauchst du keine Bundeslade, keine Tempel, brauchst du gar nichts Frommes. Ja, wenn Gott mit dir ist, brauchst du keine frommen Waffen, so wie David. Er kommt zum Saul und der Saul gibt ihm seine Waffenrüstung und dann ist das ja alles viel zu groß, denn der Saul war ein Kopf größer. Und dann sagt dieser David, dieser kleine David, ich nehme meine Badehose und meine Schleuder und ich gehe zu Gott und ich auf diesen Goliath zu mit Gott. Ja. Und weißt du, was da passiert ist? Er konnte mit seiner Schleuder mehr ausrichten, als was dieser König Saul mit seinen Waffen. Ja. Offenbarung, ja, prophetische Predigt hier. Ja, er sagt, ja, das seien Juden und sind es nicht. Sie sind aus der Schule Satans. Sie haben vom Teufel einiges gelernt. Spricht es ja von den Esoterikern, von den Spiritisten, von den Wahrsagern. Ja, die Bibel wendet sich gegen diese ganzen Heuchler, gegen die Scheinjuden, Scheinchristen, Scheinbefreier, ja, Scheinhelfer, Scheinseelsorger. Ja, der Teufel ist so wie ja, die Großmutter bei den sieben Geißlein, frisst Kreide und sagt, ich bin eure Mutti. Vergiss es. Ja, der Teufel kann auch fromm reden, verstellt sich als ein Engel des Lichts. Du musst die Geister unterscheiden können. Wir leben in der Endzeit und es ist wichtig, ja, dass du die Geister unterscheidest. Ja, aus welcher Schule kommt das? Wo hast du das gelernt? Ja, in der Gemeinde in Samaria, da war Simon der Zauberer. Und er verzauberte das ganze samaritische Volk. Das ist große Kraft Gottes. Lässt dies und dies werden. Ja, die Samariter waren ein Mischvolk. Die haben nicht gemerkt, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Lässt die Füße wachsen, den Hals wachsen, die Hände wachsen. Was weiß ich, was er alles wachsen lässt, verstehst du? Die sind nur verzaubert gewesen. Und so viele Christen in unseren Regionen, vor allem im Westen, sind verzaubert, haben kein Innenleben, kein Verständnis. Ja, die sind wie ein Staubsauger, der saugt alles auf. Das ist der Herr, groß ist der Herr. Nein, es muss echt sein, es muss echt sein, ja. Die Möwen, die sind so Allesfresser. Wenn du eine Möwe siehst und den Magen aufschneidest, dann siehst du Kunststoff, da siehst du Plastik, da siehst du so vieles drin. Sie sind Allesfresser. Und viele Christen heutzutage, das muss ich sagen, nach 58 Jahren, sind Allesfresser. Ja, in aller Liebe. Die schlucken, selbst die Steine würden sie schlucken. Und die Bibel sagt, Gottes Geist gibt es unserem Geist Zeugnis, was da ist, ob du eine Möwe bist, ein Staubsauger bist oder was auch. Ja, viele Menschen sind innerlich verletzt, ja, durch Ablehnung, durch religiösen Missbrauch. Auf dem Breitscheidplatz predige ich einmal und ich lade zu meinem Gottesdienst ein und dann sagt, ich kann nicht kommen, ich bin gemeindegeschädigt. Ja, sie haben wie Absalom ein unsichtbares Brandmal, ja, gemeindegeschädigt. Leben mit unterdrückten Gefühlen, leiden unter innerem Druck, ja, ihr Unterbewusstsein, ja, es spaltet sich schizophren und so viele Christen, wenn sie nicht aufpassen, werden schizophren, ja, sie führen ein Doppelleben, sind Heuchler, ja, sie spielen den starken Helden, sie denken, sie kommen allein in den Himmel, ja, aber sind dem Teufel ins Netz gegangen. Viele haben sich verfangen und kommen gar nicht mehr raus. Ja, sie fressen sogar Plastik. Ja, und so viele Fromme fressen Kunststoff, verstehst du, und wundern sich, mit mir geht es nicht vorwärts. Was habe ich da? Woher kommen die ganzen Bauchschmerzen? Gemeinde geschädigt. Ja, sie lassen ihre Fehlentscheidungen nicht los. Ja, sie halten sich innerlich an dies und jenes. Sie können nicht abgeben, nicht loslassen. Sie gehen nicht zu einem Seelsorger. Eigentlich sollten diese Leute, die Gemeinde geschädigt, unbedingt zum Seelsorger gehen und sagen, was sie belastet. Ja. Jemand bekennen und aussprechen und dann rauslassen. Ja, ich löse mich von dem und dem. Ja. Jeder Christ braucht ein Ventil, wo er loslässt. Viele führen ein Leben der Verschleierung, Verheimlichung. Ja, und das wirkt sich auf ihrem Leben aus. Meine Schwiegermutter, die konnte bis zum Film Holocaust nicht über Holocaust reden. Ja, der Opa, ihr Vater, war in Dachau und in Mauthausen im Konzentrationslager. Und immer wenn es von diesen Juden kam und die Verfolgung der Juden kam, kann ich nicht hören. Wir mussten alles abschalten, verstehst du? Bis der Film Holocaust kam und erst dann brach sie mit der Sprachlosigkeit. Du musst mit der Sprachlosigkeit brechen. Das innere Leben ist wichtiger, als man denkt. Ja, die Therapie. Ja, und dass du Gott alles bekennst, anheimstellst und sagst, lieber Gott, guck mal an. Ja, ich habe es nicht verstanden, was das ist und jenes ist. Ja, die Depression kommt aus dem Inneren. Verstehst du? Ja, du betest Gott nicht an. Prophetische Predigt ist, dass du Gott anbittest im Geist und in der Wahrheit. Ja, der Ärger, der in dir ist, das, was passiert ist, was nicht vergeben wurde und dergleichen, das muss ausgesprochen werden. Ja, meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater, die mussten heiraten im Dritten Reich, weil der Opa im Konzentrationslager war. Nur nebenbei, ja. Aber das hat sie nicht aufgegeben und nicht ausgesprochen. Und das zerstörte ihr Leben. Ja, sie hätte viel weiter sein können. Viele leben in einer Periode von Ärger, bis irgendjemand kommt und sie draufbringt auf die Wahrheit. Andere, ja, die haben die Verletzung in ihrem Leben. Ich bin Gemeinde geschädigt. Ja, Krebs entsteht durch geistige Verletzung. Ja, du bist irgendwie abgelehnt worden, nicht gewollt worden. Ja, und der Ärger, wo sich andere Leute an dir versündigt haben, das frisst in dir rein. Ja, die Sünde ist schlimmer. Dieser Rufmord ist schlimmer als Selbstmord. Ja, du verstümmelst am inwendigen Menschen. Es ist so wichtig, und das ist, was der liebe Gott will, dass wir heil werden. Heilung ist Gottes Plan für unser Leben. Ja, dass du frei wirst von diesem inneren Leiden. Du kannst über Holocaust nicht sprechen. Ja, das ist normal, das ist passiert, wenn Menschen ohne Gott leben. Ja, die Seele schreit nach Hilfe, nach Lösung, nach Ausweg, ja, nach Verständnis, nach Akzeptanz. Ja, und es gibt so viele missbrauchte Christen, so viele, die in den Gemeinden sich rum hin und her schleichen, ja, von einer Gemeinde in die andere. Sie springen so wie Schmetterlinge von einer Blume auf die andere. Vieles geht aus den falschen Lehren, falschen Informationen, falschen Erkenntnissen. Ja, so wie ein Mensch denkt, so lebt er auch. Beleidigungen, Kränkungen machen einen krank. Ja, unbekannte Sünden, die fressen sich in uns fest. Ja, und wie ein Krebs. Ja, und das führt dann zu chronischen Leiden. Und du musst deine Sünde bekennen. Meine Bibel sagt, die Sünde, die bekannt wird, hat der Teufel die Macht verloren. Und ich möchte nicht nur von der Vergebung der Sünden sprechen. Prophetische Predigt ist, ja, dass die Macht der Sünde gebrochen wird. Ich kann nichts mehr an mir ausrichten. Ja, ich muss nicht schweigen zu der Macht der Sünde. Die Sünde ist vergeben, aber auch die Macht ist gebrochen. Ja, die Macht ist gebrochen. Dein Innenleben, wie sieht es aus? Ja, was beeinflusst dich? Ja, Sünde ist wie ein Gift für unsere Seele. Dämonen versuchen über unvergebene, unvergessene Sünde Zugang zu unserem Gewissen zu bekommen. Dämonen sind das, was beim Röntgen die dunklen Stellen sind in unserem Leben. Es sind Schatten, ja, die über unser Leben Schatten abwerfen. Sünde muss ausgesprochen werden. Ich habe so eine Geschichte, was wir immer als Geschichte für eigentlich für Kinder verwenden. Ja, was eine Macht der Sünde ist. Ja, da ist ein Missionar. Es gibt, ja, der Missionar geht auf Reisen und er lässt einen, ja, den alten, knochigen, schwarzen Missionar lässt er für die Küche Innenarbeit und den jungen Missionar, der soll draußen sein, aber sagt ganz streng, du sollst nicht auf die Gänse schießen. Der hat nämlich so gerne auf die Gänse mit so einem Stein geschlossen. Und der Missionar ist kaum um die Ecke, dann schießt er mit seiner Steinschleuder auf eine Gans und er schießt sie und dann verscharrt er die Gänse. Ja, und dann kommt der alte, knorrige Diener des Hauses, der für die Küche zuständig ist. Ja, hol mir Wasser. Sagt er, nein, ich bin nicht dafür zuständig. Ja, das bist du. Ja, du solltest das Wasser holen und selbst hier den Boden sauber machen. Nein, denk an die Gans. Ja, und immer wieder, solange der Missionar weg war, immer wieder, mach das, mach das, mach das. Ja, lieber Junge, und er musste alles machen wie ein Dackel. Ja, und denk immer an die Gans. Ich habe es gesehen, was du gemacht hast. Du hast mit der Steinschleuder auf die Gans geschossen. Und er wusste, der Missionar muss bald kommen. Und er rennt los, geht zum Bahnhof runter. Und da kommt tatsächlich der Missionar und bekennt dem Missionar seine Sünde. Und dass er ja nicht ausgehalten hat. Er hat auf die Gans geschossen und die Gans dort und dort verscharrt. Und dann kommt er nach Hause, sitzt wieder der Knorrige hier in der Küche. Mach das, mach das, mach das. Nein, muss ich gar nicht mehr machen. Denk an die Gans. Nein, ich habe dem Missionar schon alles gebeichtet und bekannt. Ja, und das ist, deine Sünde muss bekannt werden. Ja, du musst befreit werden von diesem fremden Joch. Ja, dass du das alles bekannt hast, was da passiert ist, was da gewesen ist. Es ist so wichtig, das Reich Gottes ist mitten unter uns und wir müssen es bekennen. Es ist so wichtig, dass wir es bekennen, dieses laute Aussprechen. Wenn du irgendetwas hast in deinem Leben, wo es bei dir nicht vorwärts geht, sprich es aus. Ja, und du wirst sehen, wie du gelöst wirst. Fürs Vergessen. Der Missionar sagt, komm, das habe ich sowieso gewusst, verstehst du? Die Macht der Sünde muss in deinem Leben gebrochen werden, Bruder, Schwester. Ja, die Macht der Sünde. Gott ist überall, Gott lässt nichts durchgehen. Er sieht dein Wollen und er sieht dein Vollbringen, er sieht deine Schwachheit, ja. Ihm sollst du alles sagen. Und wir möchten das auch hier in diesem Augenblick tun. Ja, das Reich Gottes ist unsichtbar, ist verborgen. Ja, sag es dem Missionar, sag es dem Herrn Jesus Christus, ja, er ist, der dir vergibt und der, wenn er dir die Sünde vergibt, wer soll und wer will dich anklagen? Ja, das Reich Gottes ist in dir, ja, und die Vergebung ist ein innerer Vorgang. Ich habe es dem Missionar schon gesagt, der weiß alles Bescheid. Ja, und jetzt kannst du das Wasser selber holen. Bruder, Schwester, Gott will die Macht der Sünde in deinem Leben, Gott in deinem Leben brechen. Und lieber Heiland, und ich bete jetzt für alle Geschwister und Freunde, die irgendwie belastet sind, die nicht weiterkommen. Ja, brich die Macht der Sünde in ihrem Leben. Jesus, ich danke dir, ja, dass diese prophetische Predigt in ihrem Leben wirkt. Ja, wir möchten das Lied hören. Der Gott, der niemals fehlt, der niemals versagt, der unseren Fehler hört und der unsere Fehler vergibt. Ja, er heilt alle unsere Gebrechen. Preis Gott, ja. Das Innenleben stellt er wieder her. Ich darf vor dem Vater stehen, als wenn ich noch nie gesündigt hätte. Ja, die Macht der Sünde muss gebrochen werden. Gott, ja, fehlt an nichts. Komm zu ihm. Und es wird Friede sein. Gott ist der Gott, der niemals fehlt, der niemals versagt. Ja, wir hören das Lied und wir nehmen das Opfer auf. Gott möge uns segnen. Amen.